Wenn wir über häusliche Pflege sprechen, denken viele ja zuerst, wie gesagt, ja an Fürsorge und Nähe. Warum ist es trotzdem wichtig, über Gewalt in diesem Zusammenhang zu sprechen?
Ja, wir haben eine sehr große Gruppe von Menschen, die in der Familie gepflegt werden, ohne professionelle Unterstützung. Das sind ca. 3 Millionen Menschen mit Pflegebedarf. Und dazu kommt nochmal eine sehr hohe Zahl von 3 Millionen Menschen, die nicht registriert sind in der Pflegeversicherung, die ebenso ohne professionelle Unterstützung zu Hause gepflegt werden. Und wir wissen aus Dunkelfeldstudien, dass Gewalt in der familialen Pflege keine seltene Ausnahme ist. Und dabei geht es nicht um einen Generalverdacht pflegenden Angehörigen gegenüber, sondern wir wissen, dass in den allermeisten Fällen zu Hause sehr aufopferungsvoll, liebevoll über sehr viele Jahre gepflegt wird. Aber wir wissen eben auch, dass es zu Überlastung, zu Überforderung kommt und beide Seiten darunter leiden. Und hier gibt es eben einen großen Bedarf für Unterstützung pflegender Angehöriger.
Können Sie das quantifizieren, wie in wie vielen Fällen ungefähr, also wenn es Dunkelfeldstudien gibt?
Ja, also hier gibt es zum Beispiel eine Studie von Professor Thomas Görgen von der Hochschule der Polizei. Der hat 254 pflegende Angehörige befragt zur 12-Monats-Prävalenz, das heißt, wie häufig problematische Verhaltensweisen in den letzten 12 Monaten stattgefunden haben. Hier wurde nicht gezielt nach Gewalt gefragt, sondern nach problematischen Verhaltensweisen, damit auch darüber gesprochen wird. Und was psychische Gewalt angeht, so haben über 50% der befragten pflegebedürftigen Angehörigen gesagt, dass das in den letzten 12 Monaten stattgefunden hat. Und nicht nur, dass sie das Verhalten gezeigt haben, sondern dass sie eben auch psychische Gewalt selbst erfahren haben. Und da haben wir dann Zahlen von 20%, die berichtet haben, dass sie das auch selbst erlebt haben. Bei der physischen Gewalt ist es ähnlich. Hier haben wir auch Zahlen von ca. 20%. Und das sind keine seltenen Ausnahmen. Hier besteht großer Handlungsbedarf. Und stellt sich ja auch die Frage, wen wir erreichen mit den Dunkelfeldstudien. Vermutlich erreichen wir gar nicht die hochbelasteten häuslichen Pflegesettings und wir wahrscheinlich auch nur die Spitze des Eisbergs.
Warum Ihrer Ansicht nach wurden viele dieser Situationen lange nicht als Gewalt erkannt bzw. benannt als Gewalt?
Es fehlt an Schulungen, auch für die Profis, die in Kontakt kommen mit den Personen. Es ist sehr schwer einzuschätzen, ob der blaue Fleck resultiert aufgrund von einer Blutverdünnung, von einer hohen Blutungsneigung, dass man sich leicht stößt, leicht blaue Flecke bekommt oder ob es eben aufgrund von Gewalt entstanden ist. Und das ist ein großes Problem. Hier braucht es geschulte Personen, geschulte Pflegeberaterinnen und wir brauchen dahingehend eben auch gesamtgesellschaftlich eine Sprache. Die USA, die leben uns das vor, die haben Informationskampagnen im Bereich vom Kindesschutz, die proklamieren, you don't have to be perfect to be a perfect mother. Und das wäre eben auch wichtig für uns als Gesamtgesellschaft, dass wir sagen, ja, es ist eben nicht nur das Ideal zu Hause, sondern es kann eben auch zu Überlastung und Überforderung kommen, ohne dass wir Angst erwecken, sondern einfach auch, dass wir ja das schon frühzeitig adressieren und am besten natürlich so auch Primärprävention betreiben, damit Gewalt möglichst erst gar nicht passiert.
Primärprävention meint?
Dass man sozusagen schon das Ganze vorwegnimmt, dass Gewalt nicht passiert, sondern dass ich möglichst schnell schon Anzeichen erkenne von Überlastung, von Überforderung und dass ich dann weiß, wohin ich mich wenden kann. Dass ich das an mir erkenne und dass ich weiß, wo ich Hilfe bekomme. Und das wäre eben auch die Rolle der Profis, dass wir auf die Inanspruchnahme von Unterstützung hinwirken.
Wohin können sich denn Menschen wenden, wenn sie solche Anzeichen beobachten?
Das ist vor allem auch der zuständige Pflegeberater, die zuständige Pflegeberaterin, zum Beispiel in den ortsansässigen Pflegestützpunkten, Seniorenbüros. Problematisch ist, dass wir die noch nicht flächendeckend verfügbar haben und dass die Bekanntheit teilweise noch eingeschränkt ist. Also wir brauchen hier tatsächlich auch mehr zugehende Angebote, bessere Informationen, wo finde ich einen Ansprechpartner. Natürlich sollten Hausärzte, Hausärztinnen dahingehend auch vermitteln können. Es gibt bei den Hausärzten die Leitlinie pflegende Angehörige. Das heißt, der pflegende Angehörige wird auch beobachtet. Wie geht es der Person? Wie ist die psychische Gesundheit? Gibt es hier Überlastung, Überforderung? Ja, es braucht im Quartier generell auch Profis als Vertrauenspersonen. Es gab mal die Gemeindeschwester, wird jetzt wieder diskutiert unter Community Health Nursing. Und das wäre auch zum Beispiel ein Konzept, wenn wir das leben, die eben auch eine gute Ansprechperson zur Verfügung stellen könnte für genau diese Situation in Familien.
Ein wichtiger Punkt Ihrer eigenen Forschung ist die Überforderung von pflegenden Angehörigen. Wenn wir jetzt mal in so eine Familie, in so einen familiären Kontext hineingucken, welche strukturellen Bedingungen erhöhen das Risiko, dass es zu Gewalt kommt?
Ja, da wissen wir von Mehrfachbelastung. Von den ca. 7 Millionen pflegenden Angehörigen sind die meisten noch berufstätig, kümmern sich auch noch um die Erziehung der Kinder. Und dann haben wir weitere soziale, strukturelle Bedingungen, wie zum Beispiel die Isolation, die einhergehen kann mit der familialen Pflege. Personen ziehen sich zurück, haben weniger Zeit, ihre sozialen Kontakte aufrechtzuerhalten. Zum anderen fehlende Rückzugsmöglichkeiten zu Hause. Und dann haben wir natürlich auch noch das Problem, dass es ja auch keine Ansprechperson gibt im Sinne einer Behörde. Wir haben das Jugend- und Sozialamt für Kinder und wir haben in Deutschland keine Erwachsenenschutzbehörde, an die ich mich wenden kann. Und das ist auch eine große strukturelle Lücke zum Beispiel.
Und jetzt haben wir ja gesprochen über Gewalt, die gepflegte Menschen erfahren, aber auch pflegende Angehörige sind ja auch selbst gefährdet. Wie sind da Ihre Forschungserkenntnisse?
Ja, hier haben wir vor allem die Gruppe pflegender Angehöriger, die Menschen auch mit frontotemporalen Beeinträchtigungen, mit neurodegenerativen Beeinträchtigungen pflegen, mit mangelnder Impulskontrolle. Da spreche ich auch zum Beispiel von Menschen mit Demenz, mit Menschen mit gestörtem Tag-Nacht-Rhythmus. Das sind Angehörige natürlich auch besonderen Belastungen ausgesetzt. Und dazu kommen teilweise pflegeerschwerende Faktoren, wenn zum Beispiel die gepflegte Person stark übergewichtig ist oder stark bewegungseingeschränkt ist. Dann ist das eine große Herausforderung für pflegende Angehörige, eben auch in die Überlastung, in die Überforderung zu geraten und sich eben dann auch selbst zu vernachlässigen.
Und welche Rolle spielt Scham bei alledem, also seitens der Gepflegten, aber auch der Pflegenden?
Gewalt ist generell ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Es findet hinter verschlossenen Türen statt. Und das eröffnet natürlich auch eine Gelegenheitsstruktur, dass es stattfinden kann. Und man hat natürlich auch Angst vor Sanktionen. Warum spricht man nicht? Das wissen wir aus dem Kindesschutz, weil man nicht weiß, was dann passiert. Wird das Kind aus der Familie genommen? Was macht das mit der Familie? Ähnlich ist es bei der Pflege von Erwachsenen in der Familie. Es gibt noch zu wenig alternative Möglichkeiten, auch alternative Versorgungsformen, wie zum Beispiel Pflegefamilien bei den Kindern. Und man hat auch Angst, dass das Familieneinkommen, also das Pflegegeld als Familieneinkommen wegfällt, und sind auch Abhängigkeiten, die es in der Familie gibt, untereinander. Man wohnt in der Häuslichkeit der zu pflegenden Person. Und das alles spielt eine Rolle, dass nicht darüber gesprochen wird. Zudem können wir sagen, ist es vielleicht auch noch eine Sache der Erziehung und der Sozialisation. Über was sprechen wir, über was sprechen wir nicht? Nehmen wir Beratungsangebote in Anspruch und nicht?
Ist das eine Generationenfrage?
Würde ich sagen, ja. Ich würde sagen, die jüngere Generation ist jetzt beratungsaffiner und hat anders gelernt, über Belastungen und Einschränkungen zu sprechen. Ich glaube, das war im Kontext der Kriegs-Nachkriegszeit, war das nochmal ein Thema, was besonders hinter verschlossenen Türen belassen wurde.
Wenn wir jetzt nochmal in den konkreten Alltag gucken, was kann getan werden, um Eskalation vorzubeugen? Gibt es Warnsignale, auf die Betroffene selber achten können, aber auch vielleicht das Umfeld?
Also wenn ich mich nicht mehr entspannen kann, wenn ich Alkohol auf Medikamente zurückgreife, um zu entspannen, wenn ich nicht mehr richtig schlafen kann, wenn ich gereizt bin, wenn ich keine Lebensfreude mehr habe, dann sind das natürlich auch alles Warnsignale, wenn der Telefonstecker gezogen wird. Ich bin 24 Stunden an 7 Tagen verfügbar. Das sind alles Warnsignale und da muss schnell gehandelt werden. Am besten wird es auch beobachtet in der Familie. Am besten gibt es ein Team in der Familie, was sich dann unterstützt. Und was helfen würde, wäre natürlich ähnlich wie im Kindesschutz hier eine zeitliche und räumliche Trennung. Und es braucht eben hier die soziale Unterstützung. Ich brauche jemanden, mit dem ich auch drüber sprechen kann an erster Stelle. Das entlastet Und das bahnt den Weg sozusagen auch in die Hilfestruktur. Es braucht ein Team um die zu pflegende Person herum, die eben auch die Hauptpflegeperson dann entlastet.
Wenn wir jetzt zum Schluss nach vorne schauen, Frau Professorin, Sie haben es auch schon ein bisschen angedeutet. Was muss sich denn jetzt von der einzelnen konkreten Familie losgelöst politisch ändern, damit häusliche Pflege nicht weiter ein Überlastungssystem darstellt, sondern am Ende hoffentlich ein sicherer Ort für alle Beteiligte ist?
Wir brauchen meiner Meinung nach eine breit angelegte Informationskampagne, auch dahingehend, dass Pflege ist eine Profession, pflegen kann nicht jeder. Und es braucht eine starke Pflegeprofession, es braucht flächendeckend verfügbare Entlastungsangebote, auch unter Einsatz von Technik, das ist der Kontext Distance Caregiving. Wie kann ich also auch Angehörige, die weiter weg wohnen, mit in die Pflege einbinden? Das müssen wir uns anschauen. Was braucht es für Angebote, auch was das zinslose Darlehen angeht für pflegende Angehörige? Das wird nicht gut genutzt.
Was hat es damit auf sich?
Ja, das ist nach dem Familienpflegezeitgesetz die staatliche Option, dass ich Geld beziehen kann für die Zeit, in der ich meinen Angehörigen, meinen Zugehörigen pflege, ein halbes Jahr oder 24 Monate. Und dieses Darlehen ist zinsfrei, aber ich muss es zurückzahlen. Da gibt es unterschiedliche Optionen. Und ja, das wird kaum genutzt, weil sich niemand auch gerne verschuldet. Also auch hier könnte man mal überlegen, was kann man den pflegenden Angehörigen anbieten? Denn der Staat spart sich dadurch auch sehr viel Geld durch die familiale Pflege. Wenn wir das Ganze breiter denken, wir müssen die Kommunen unterstützen auf dem Weg zu sorgenden Gemeinschaften. Wir dürfen die Kommunen da nicht alleine lassen. Es braucht hier das Zusammenwirken zwischen Profis, zwischen den angelernten Personen und zwischen Laien im Sinne einer Verantwortungsgemeinschaft. Und das muss unterstützt werden, das muss moderiert werden durch die Kommune. Und was es zusätzlich noch braucht, jetzt eben auch für die neuen Alten, wenn wir an die Babyboomer denken, vielleicht auch noch den Ausbau von weiteren innovativen Wohnformen. Stichwort Pflege-WGs, gemeinschaftliches Wohnen. Da wird noch viel zu viel drüber gesprochen, als dass es existiert, aber es sind eben wegweisende Angebote eben auch für die zukünftigen Kohorten. Und ich denke, wenn uns das gelingt, dann könnten wir hier gut pflegende Angehörige sozusagen anerkennen und schützen und wertschätzen und gut gemeinsam altern.